Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend. Der Kabarettist Dieter Nuhr hat viele Fans, aber auch viele Kritiker, die seine Scherze für geschmacklos halten.
Wenn es etwas gibt, was die Menschen kultur- und religionsübergreifend verbindet, dann ist es ja das Geld. Selbst der islamistische Märtyrer, der sich da in die Luft sprengt, der macht das ja nicht zuletzt auch aus finanziellen Gründen. Weil dessen Familie dann so eine Art Rente kriegt von Hamas oder von der Hezbollah oder wer gerade zuständig ist in dem Gebiet. Ne? Und dann sprengt er sich in die Luft und dann freut sich die Familie, weil er ist ja im Paradies. Ne? Und es gibt Geld. Ne? Da ist richtig Stimmung in der Bude. Ne? Da sagen die, ja, die Sonne scheint, der Himmel lacht, der Yusuf hat sich umgebracht. Und dann ist
der Kabarettist Dieter Nuhr, seine Beiträge sind der Grund einer immer wieder aufflammenden, fast ständigen Empörung. Die Deutsche Forschungsgesellschaft ist solch einer Empörung dieser Tage gefolgt und hat auf ihrer Website einen Gastbeitrag von Nuhr gelöscht und nach einer Empörung über die Empörung wieder online gestellt. Wo hört legitime Kritik auf und wo fängt Zensur an? Gleich ein Thema hier in Fazit. Berlin erneuert sich ständig, in den letzten 30 Jahren sehr massiv und es geht weiter. Da, wo bis zu einer Bombennacht im Zweiten Weltkrieg der Anhalter Bahnhof stand, da steht heute nur der Eingang als mahnende Ruine. Und dahinter befindet sich eine freie Fläche und die soll jetzt weichen, nämlich einem neuen Exilmuseum. Es will die Geschichte von Menschen präsentieren, die ab 1933 vor den Nationalsozialisten ins Ausland fliehen konnten. Manche begannen diese zum Teil gefährliche Reise ja auch am Anhalter Bahnhof selbst. Das ist eine private Initiative. Mit dabei ist auch die Nobelpreisträgerin Hertha Müller. Und diese Initiative hat bislang 7 Millionen Euro gesammelt, um auch einen Architekturwettbewerb auszuschreiben für dieses Gebäude. Heute wurden die Sieger vorgestellt. Gewonnen hat die Dänin Dorte Mandrup. Unser Architekturkritiker ist Nikolaus Bernau. Wie soll es denn aussehen, das neue Museum?
Ja, also wenn wir uns den Entwurf von Dörte Mandrup, also den Siegerentwurf angucken, dann wird das eine sehr, sehr große Anlage. Sie hat sich vor allem um den Städtebau gekümmert, will ein großes Gebäude hinter dieses Eingangsportal des einstigen Anhalter Bahnhofs stellen, leicht geschwungen, sodass zwischen dem Portal und dem eigentlichen Museumsbau ein netter und wahrscheinlich sogar sehr reizvoller Platz entsteht. Das ganze Gebäude soll aus braungelbem Ziegelstein entstehen, so ein bisschen angelehnt an den einstigen Anhalter Bahnhof. Es wurde dann auch gleich gefragt in der Pressekonferenz, ob man da den alten Stein benutzen könne. Aber da wurde auch gleich gesagt, das geht gar nicht. Das sieht man auch in den Zeichnungen. Das sind eher römische Formate als preußische Formate. Aber man will eben diesen großen Querbau zu den angrenzenden Fußballplätzen entstehen lassen. Zu den Fußballplätzen ist es dann eine sehr, sehr harte Fassade, die nur im Erdgeschoss aufgebrochen ist mit so ganz, ganz langen, ganz flachen Bögen. Dahinter verstecken sich lustigerweise, oder beziehungsweise das ist ein Teil des Auftrags, da verstecken sich die Räume, die für die Sportler auf den Sportplätzen genutzt werden. Weil das ist ein Teil dieses Programms und der Komplikationen auch, dass dort eben nicht nur ein Museum entstehen soll und nicht nur ein Café für das Museum, sondern es sollen außerdem noch Räume für diese angrenzenden Sportplätze entstehen.
Es gab ja insgesamt 3 vorgestellte Einreichungen. Was haben denn die beiden KonkurrentInnen vorgeschlagen?
Ja, der dritte Preis, der ist von Bruno Fioretti Marquez, einem Berliner Büro. Der ist ganz interessant, weil führt sozusagen diese Idee, dass es dort eigentlich um ein Monument geht und gar nicht um ein Museum, der führt hier wirklich bis auf die Spitze. Da wird das Portal richtig eingebaut als neues Zugangselement zu dem Museum in einen großen rechteckigen Bau, auch wieder aus diesem gelben Ziegelstein, sehr, sehr hart, sehr kühl, sehr abgeklärt und wirklich ein großer Monumentalbau. Also man geht da auch hinein und die erste Halle sieht so ein bisschen aus wie die Architektursäle im Pergamonmuseum mit den Resten dieses Portalgebäudes eben von der Innenseite dann. Und dann geht man durch ein schmales, hohes Tor in die eigentlichen Ausstellungsräume. Das ist alles sehr, sehr auf Würde hin gemacht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem dieses Entwurfs, genau wie des Entwurfs von Dorte Mandrup, dass beide nämlich diese Würdefunktion des Museums sehr, sehr stark betonen und damit die zweite Funktion, nämlich ein direktes Bindeglied zur Stadt zu sein, sehr weit runterdimmen.
Und der dritte Vorschlag?
Das ist das amerikanische Büro Dilla Scofidio und Renfro. Und die machen das total anders. Die machen nämlich einen sehr, sehr luftigen Entwurf. Einen Entwurf, der könnte so ziemlich alles sein von den Museen. Also es gibt keine Würdeformel, die dort in dem Sinne benutzt wird. Sie stellen auch dieses Eingangsportal da vorne hin. Das wird dann umrahmt von einer großen Glaskiste und daneben steht noch eine zweite Glaskiste. Das ist dann alles extrem gut organisiert. Übrigens das einzige Projekt, das ganz vehement sagt, Museen müssen heute auch ökologisch argumentieren. Das heißt, das große Gründächer hat das, die ganzen Grünanlagen rundherum völlig neu organisiert, das drinnen auch zeigt, wir arbeiten mit Holz, wir arbeiten mit nachhaltigen Materialien etc. Und das im Grunde genommen so die Verbindung schafft zu diesem öffentlichen Aspekt, nämlich diesen Sportanlagen und dem Museum, in dem es sagt, wir dimmen den ganzen Würdeaspekt, diese ganze Pathos extrem runter. Und das ist sehr interessant, dass die Jury sich entschieden hat, diese drei Entwürfe zu nehmen als drei Preisträger, weil es sind irgendwie dann doch drei Positionen. Dörte Mandrup, die sozusagen zwischen beiden Positionen hin und her schwankt, die Berliner, die wirklich richtig auf Monument machen und die Amerikaner, die das ganz leicht und ganz locker angehen wollen.
Für Sie als Architekturkritiker, sind Sie von diesen drei Einreichungen auch irgendwie begeistert? Hat Sie das so richtig angefasst oder sagen Sie eher so, also hätten auch mehr als drei Einreichungen sein können?
Na, es waren ja viel mehr als drei Einreichungen und das ist ein zentrales Problem bei der ganzen Angelegenheit. Es sind ja insgesamt 9 Einreichungen gemacht worden und von denen haben wir jetzt nur diese drei gesehen. Innerhalb der drei finde ich die Entscheidung der Jury nachvollziehbar. Ich hätte vielleicht persönlich mich eher für die Amerikaner entschieden, aber das liegt daran, dass ich Probleme mit diesen Würdeformeln habe. Aber wie gesagt, Dörte Mandrup hat da so einen Zwischenweg gewählt und aus der Perspektive der Jury war das für diese Gruppe offensichtlich das Wichtige. Wie das in dem Gesamtwettbewerb aussieht, das können wir leider gar nicht sagen. Und das ist genau eines der zentralen Probleme, das wir derzeit immer wieder haben, dass nämlich Wettbewerbe nur mit den Siegerarbeiten vorgestellt werden und nicht mit dem gesamten Wettbewerb. Das widerspricht einerseits einer inzwischen doch fast 200-jährigen Tradition. Das ist ein Problem. Und das andere Problem ist, wir können eigentlich wirklich nicht sagen, sind das jetzt die drei besten Entwürfe. Wir kennen nämlich die anderen nicht und dazu gehören dann immerhin so fantastische Architekten wie Quere Architecture aus Berlin oder Nieto Sobejano aus Madrid, David Chipperfield aus Berlin. Das heißt, da sind wirklich tolle Architekten in dieser ganzen Gruppe. Ja, da habe ich schon ein Problem, jetzt einfach zu sagen, das sind die tollsten Entwürfe raus.
7 Millionen Euro hat die Initiative bislang gesammelt, um dieses Vorhaben zu finanzieren. Das wird ja erfahrungsgemäß wahrscheinlich nicht reichen. Woher kommt der Rest dieses Geldes?
Das ist die große Frage. Also schon jetzt ist klar, dass die 27 Millionen, die von der Initiative als reine Baukosten genannt werden, eine nette Summe ist, aber mit Sicherheit nicht reichen wird für solch ein Projekt. Das sind dann doch immerhin 3000 Quadratmeter alleine Ausstellungsfläche. Also da können wir mal mit erheblich höheren Summen rechnen. Und das wird sich dann zeigen, ob dieses Geld eben, wie das die Initiative hofft, wirklich von der deutschen Bürgergesellschaft kommt. Und da wurde ganz klar gesagt, wir erwarten eigentlich, dass die deutschen Bürger für dieses Museum spenden, weil es eben um das deutsche Exil geht, um die aus Deutschland vertriebenen 1933 bis 1945 Vertriebenen, um die wenigen Leute, die zurückgekommen sind nach Deutschland und die hier weiter diskriminiert wurden. Also um dieses ganze riesige Paket von ja Schuld, auch des deutschen Bürgertums, die man ganz direkt in der Initiative sagt, die muss man jetzt auch mal abtragen. Oder ob dann eben am Ende doch der Bund wieder einspringen muss. Wobei man auch da sagen muss, völlig ungeklärt ist bis jetzt, wie eigentlich die Betriebskosten bezahlt werden. Und die sind letztlich viel, viel höher, als alle Baukosten sein werden. Aber das wird sich dann irgendwann mal zeigen.
Nicolas Bernau über das geplante Exilmuseum in Berlin. Ab 2025 soll es stehen und viele Fragen sind also noch ungeklärt. Wir werden das hier bei Fazit natürlich weiterhin für Sie begleiten. Olaf Scholz will gewinnen, er will Kanzler werden. Im September 2021 wird er gewählt und dann soll es also klappen. Bei der letzten Sonntagsfrage von Infratest DIMAP steht die SPD bei 15%, die Union bei 38. Und angesichts dieser Umfragewerte fragt sich ja schon mancher länger, braucht eigentlich jemand noch die Sozialdemokratie? Das Wiener Performance-Kollektiv Nesterwahl sagt offenbar nein. Denn ihr neues virtuelles Theaterstück erzählt davon, die gute alte Sozialdemokratie sozusagen einzufrieren, bis sie irgendwann wieder gebraucht wird. Der Willy-Brandt-Test, aufgeführt im Rahmen des Kampnagel-Sommerfestivals in Hamburg. Das Stück, konzipiert für die Plattform Zoom, hatte gestern Premiere und Dirk Schneider war dabei.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Teilnahme am Willy-Brandt-Test. Nach 10 Vorrunden sind nun 4 Teams in die finale Runde gekommen. Die von Ihnen ausgewählten Personen werden als Team Alpha Teil von Goodbye-Kreisky werden.
Nach einer umfangreichen Führung durch die Voreinstellung der Konferenzsoftware Zoom ist es endlich soweit. Ich sehe mich auf einem Bildschirm mit 9 anderen TeilnehmerInnen. Daneben läuft ein altmodisch anmutender Schwarz-Weiß-Film, der eher an den Trailer einer Fernsehspielshow erinnert, als an ein politisches Experiment.
Am Ende wird das Team, das die meisten Münzen bekommen hat, an dem Projekt Goodbye-Kreisky teilnehmen.
Der Willy-Brandt-Test, das Projekt Goodbye-Kreisky, es sind österreichische und deutsche MitspielerInnen, ihr Alter zwischen Mitte 20 und 70. Die Namen der großen Männer der Sozialdemokratie dürften bei Ihnen je nach Alter unterschiedliche Assoziationen wecken. Klar ist aber, die politischen Ideen von SPD und SPÖ werden hier als eine Sache der Vergangenheit verhandelt. Vielleicht stammt daher auch der seltsame Gedanke, man solle sie an einem geheimen Ort namens Goodbye Kreisky für die Zukunft erhalten. Welche der insgesamt 8 PerformerInnen dazu ausgewählt werden, das sollen die Theatergäste als TesterInnen bestimmen.
Team Gold, wie lautet die Definition von Goodbye Kreisky?
Die Anlage Goodbye Kreisky ist die Vision von Gertrud Nesterwall.
An diesem sicheren Ort werden die Werte der Sozialdemokratie vor allen äußeren Gefahren geschützt und für die Zukunft bewahrt.
Ausgezeichnet, vielen Dank. Das Testverfahren startet in Kürze.
Testerinnen 03, bitte wählen Sie nun aus den 4 verbleibenden Teams eine Kandidaten oder einen Kandidatin.
Ich entscheide mich für einen Kandidaten des goldenen Teams. Im Stück heißt er Heiko, stellt sich als gelernter Krankenpfleger vor und ist mit einer älteren Frau namens Brigitte zusammen, die das gemeinsame Geld verdient. Ich werde mit ihm in einem Chatraum zusammengeschaltet und aufgefordert, ihm vorformulierte Fragen zu stellen. Der Reiz der Zoom-Konstellation wird sehr schnell spürbar. Ich kann in direkte Interaktion mit dem Schauspieler treten und die Hemmschwelle ist, wie aus dem Internet gewohnt, niedrig. Ich fühle mich nicht verpflichtet, streng nach den Regeln zu spielen und frage Kandidaten Heiko, was er denn unter Sozialdemokratie versteht.
Es geht hier vor allem eben halt um die Werte Freiheit, Gleichheit, es geht um Gerechtigkeit und es geht darum, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen, in der keine Hierarchie gibt.
Inhaltlich wird das schnell ein wenig fad. Die aktuelle Krise der sozialdemokratischen Parteien bleibt weit weg und Heikos Antworten wirken höflich bemüht. Dann werde ich mit einem Kandidaten namens Moritz zusammengeschaltet. Er ist wesentlich aggressiver und auch souveräner in seinem Spiel. Trotzdem geht die Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie nicht über Klischees hinaus, wie die Erzählung von einer glücklichen Kindheit in der Wiener Sozialbausiedlung.
Ja, diese Stadt hatte eine Vision, weißt du? Also, und da führe ich gerne den Gemeindebau an, weißt du? In jedem Bezirk gibt es Gemeindebauten, ja? Großartig, ja? Darum gibt es auch keinen Klassenkampf in Wien, das ist super. Weil wenn du gute
Auf eine Reflexion, was die Sozialdemokratie heute bedeutet, warte ich hier vergeblich, das ist inzwischen klar. Dafür habe ich Spaß im Chat mit anderen TeilnehmerInnen, wenn wir uns über die KandidatInnen austauschen und ins Lästern kommen.
Diese Kandidatenauswahl, da stellt sich die Frage, wie waren die anderen, die rausgeflogen sind?
Ich finde die Idee nach wie vor noch geil. So, da ist jetzt Scheiße, deswegen gehen wir irgendwo hin und warten einfach, bis die Scheiße vorbei ist. Und dann kommen wir wieder.
Ja, vor allem aus sozialdemokratischer Sicht. Ja? Eine Gruppe von Eliten auf eine sichere Insel zu schicken, das ist... Ja.
Ein paar dramaturgische Überraschungen hält das Stück ab hier allerdings bereit, was den Spielspaß deutlich erhöht. Und irgendwann wird klar, das darf man verraten, ohne zu spoilern, dass die Interaktion zwischen den Gästen das Wichtigste an dieser Theatererfahrung sein wird.
Herzlich willkommen in der letzten Phase. Sie haben nun Zeit, sich untereinander auszutauschen. Dann müssen Sie sich entscheiden, welchem Team Sie Ihre letzten Münzen geben möchten.
Das kann genau. Wer hat grau gewählt? 1, 2, 3. Und wer hat rot gewählt?
Eine.
Also 3 Münzen für grau und wir haben eine für rot.
Am Ende werde ich in der virtuellen Runde in einige glückliche Gesichter schauen. Das wird vor allem daran liegen, dass man knapp 2 Stunden an einem vergnüglichen Gesellschaftsspiel teilgenommen hat, das die Möglichkeiten der Zoom-Software virtuos einsetzt. Die Auseinandersetzung mit den Ideen der Sozialdemokratie bleibt dabei aber so hohl und floskelhaft wie auf einem SPD-Parteitag. Das ist enttäuschend.
Was wird sein in 20 Jahren, wenn unsere Kinder mit
Der Willy Brandt-Test der Performance-Gruppe Nesterwahl läuft noch bis zum 28. August täglich um 18 und um 21 Uhr beim Sommerfestival der Hamburger Theaterfabrik Kampnagel. Und Tickets gibt's auf kampnagel.de.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Daniel Marschke.
Die Museen in New York können vom 24. August an wieder öffnen, allerdings nur unter strengen Auflagen. Wie der Gouverneur des Bundesstaates Cuomo sagte, gelten Maskenpflicht und vorgeschriebene Laufwege. Zudem dürften die Museen höchstens ein Viertel der üblicherweise erlaubten Besucher einlassen und müssten zeitgebundene Tickets verkaufen. Die Corona-Krise hat die Kulturbranche in New York hart getroffen. Die Museen sind seit März geschlossen. Die Broadway-Theater und die Metropolitan Opera haben alle Veranstaltungen bis zum Ende des Jahres abgesagt. Der Erfinder des Pixels, Russell A. Kirsch, ist tot. Wie die US-Zeitung The Oregonian schreibt, starb der US-Computerforscher bereits am Dienstag im Alter von 91 Jahren in Portland. 1957 hatte Kirsch die ersten digitalen Scans durchgeführt. Ergebnis war ein 5x5 cm großes Schwarz-Weiß-Digitalbild seines Sohnes Walden. Das Bild befindet sich heute im Portland Art Museum. Pixel, die als kleine digitale Punkte ein Foto oder Video auf einem Bildschirm erst sichtbar machen, galten nicht sofort als wichtige Erfindung. Erst später wurde Kirsch als Erfinder anerkannt. Seine Arbeiten haben den Grundstein für Satellitenbilder, Computertomographie und die virtuelle Realität gelegt. Die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar hat ein wertvolles Exemplar von Goethes Hermann und Dorothea ersteigert, mit einer Widmung des Dichters. Der Band sei bei einer Auktion in Hamburg erworben worden, teilte die Klassik-Stiftung mit. Zum Kaufpreis machte sie keine Angabe. Johann Wolfgang von Goethe habe das Buch einem Leutnant namens Gobi gewidmet und diesem mitgegeben, als er 1815 zum Feldzug gegen Napoleon aufbrach. Enthalten ist auch ein Empfehlungsschreiben für Gobi, den Goethe mehrfach in seinen Tagebüchern und Briefen erwähnt. In italienischen Kirchen dürfen ab sofort wieder Chöre singen und Familienangehörige enger zusammensitzen. Das teilte die Bischofskonferenz des Landes nach einer Anfrage an das Innenministerium mit. Allerdings müssen die Chormitglieder 1 Meter Mindestabstand halten. Zwischen Chor und Gemeinde sind es 2 Meter. Die übrigen Vorschriften wie Handdesinfektion, Mundschutz sowie getrennte Ein- und Ausgänge gelten weiter. Die Lockerungen werden laut Innenministerium nur aufgrund der aktuellen Pandemielage gewährt. Sollte die Zahl der Corona-Infektionen wieder steigen, dürften auch die Chöre nicht mehr singen.
Über Nacht zur Weltmetropole. Vor 100 Jahren, am 1. Oktober 1920, passierte das in einer kleinen Stadt in unserem Land und schwupps waren da 3,8 Millionen EinwohnerInnen. Es kam nämlich zum Zusammenschluss von 7 benachbarten Städten und vielen Landgemeinden zu Groß-Berlin. Dieses Jubiläum nimmt die Berlinische Galerie, das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur Berlins zum Anlass, aus ihrer umfangreichen grafischen Sammlung zu schöpfen und einen Überblick über die gezeichnete Stadt von 1945 bis heute zu zeigen. Silke Henning hat die Ausstellung für uns besucht.
Berlin sei der Schutthaufen bei Potsdam, stellte Bertolt Brecht fest, als er aus dem Exil zurückkehrte. Die Zerstörungen des Krieges prägten lange das Stadtbild und die Kunst, die hier entstand. Die Flottwellstraße in Berlin beispielsweise ist heute Teil eines Areals mit vielen Neubauten. Großzügige Fensterfronten und Balkons zeugen vom Wohlstand ihrer Bewohner. Dass es hier über Jahrzehnte ganz anders aussah, belegen gleich mehrere Blätter in der Ausstellung, die diese Straße zeigen.
Im Jahr 1972 hat der Künstler Michael Otto hier also noch so einzelne Häuser wie stehengebliebene Zähne in einem kaputten Gebiss dargestellt. Es ist immer wieder so ein Bretterzaun zu sehen mit Plakaten und ein Kandelaber, eine Straßenlaterne.
Beschreibt die Kuratorin der Ausstellung, Annelie Lütgens, diese Berlin-typische Szenerie.
Und dieses Motiv hat er hier in einer Szene ohne Titel auch nochmal aufgenommen. Da stehen 2 alte Damen unter der Laterne vor diesem Bretterzaun und dahinter gibt es wieder so ein kaputtes, stehengebliebenes Haus. Und dann aber hat 10 Jahre später, nämlich hier 82, ein Künstler aus Ostberlin, Frank Hartung, die gleiche Straße nochmal dargestellt. Und wir sehen wieder den Bretterzaun, wir sehen dieses einzelne stehengebliebene Haus mit der Brandmauer und diesem gebogenen Kandelaber und einer Figur vor der Plakatwand. Und wenn man sich das vorstellt, sozusagen, dass über Jahrzehnte eigentlich so eine verlassene Straße, es gab ja noch mehr, aber hier wird es einfach so deutlich, so existiert hat, dann kann man auch ermessen, wie sehr sich die Stadt verändert hat, wenn man heute durch die Flottwellstraße geht.
Mietskasernen, Lücken in den Häuserreihen, die den Blick auf Brandmauern freigeben und natürlich die Mauer erscheinen als wiederkehrende Charakteristika Berlins im Ost- und Westteil. Norbert Behrendt hält 1977 realistisch genau ein Straßenende im Wedding samt Aussichtsplattform an der Mauer fest, während der Ostberliner Grafiker und Maler Günter Blendinger 1989 die geöffnete Mauer monumental in den Vordergrund rückt. Der Ausblick, den sie freigibt, bleibt bloße Andeutung.
Alle kommen eigentlich hierher und versuchen, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Catherine Buron-Menté schreibt auf einer ihrer Arbeiten vom Anhalter Bahnhof ein Cauchemar surrealist, also ein surrealistischer Albtraum. Das war für internationale Künstler war das wirklich was unglaublich Besonderes, sich hier auseinanderzusetzen, auch mit einem Berlin, wo man immer noch das Berlin von Dix und Gross im Hinterkopf hatte. Und das hat natürlich einen unheimlichen Sog ausgeübt.
Gerade auch auf die vielen Künstlerinnen und Künstler, die aus dem Ausland hierher kamen. Der spanische Maler Antonio Saura etwa übermalt Mitte der 80er Jahre Schwarz-Weiß-Fotos der Mauer, der er ihre trennende Macht streitig macht, indem er sie unter dicken Farbschlieren begräbt oder graue Kleckse wie UFOs darüber hinwegfliegen lässt. Auf vielfältige Weise, von Abbildung bis Abstraktion, thematisieren die Arbeiten dieser Ausstellung die Strukturen, die die Geschichte Berlin aufgedrückt hat. Aber auch hier richten sich Kunstschaffende ein, entwickeln wie Katharina Meltner einen persönlichen Plan ihrer Stadt. So zeichnete sie von 1980 bis 1983 mit weißem Stift auf schwarzem Karton die Wege nach, die sie regelmäßig ging.
Und je öfter sie einen Weg gegangen ist, desto öfter drückt der Stift auf das schwarze Papier, sodass die Ecken, wo sie häufig ist, die sind dann in einem ganz hellen Weiß.
Sodass die betreffenden Partien fast zu leuchten scheinen. Das Bild der Stadt wird bestimmt von Menschen. Was banal klingt, ist in diesem Fall die genaue Beschreibung der Methode. Die Künstlerin schreibt sich ein in ihr Bild von Berlin. Dagegen sind in vielen Ansichten der Stadt Menschen weitgehend abwesend. Dem Großstadtpersonal widmet die Ausstellung dafür einen ganz eigenen Raum.
Wir fangen hier ganz prominent an mit einem Hauptstück des Berliner Realismus, nämlich von Klaus Vogelgesang, eine große Zeichnung Standbein, Spielbein von 1976.
Unverkennbar an Georges Gross und Otto Dix anknüpfend, präsentiert Vogelgesang eine derbe ältere Frau, die mit Weinflasche in der einen, Berliner Bärchen in der anderen Hand leicht belustigt aus dem Bild schaut. Liebevolle Hingabe an die Hässlichkeit. Auch das scheint typisch Berlin zu sein. Doch je näher die Gegenwart rückt, je internationaler die Kunstszene ist, die sich in Berlin niedergelassen hat, umso unspezifischer werden die Bilder des Großstadtpersonals. Geschönt und geglättet wie die kühlen, entpersonalisierten Menschen, die Bertram Hasenauer zeichnet, oder comicartig wie die knollennasigen, quietschbunten Kindermonsterbildnisse, die Heike Kathi Barat zu einem großen Fries angeordnet hat. Vielleicht ist die gezeichnete Stadt Berlin ja auf dem besten Wege, eine ganz normale Metropole zu werden.
Die Ausstellung Die gezeichnete Stadt in der Berlinischen Galerie zu sehen bis zum 4. Januar. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben junge Menschen in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Frankreich, das Symbol der Europäischen Union, auf ihren T-Shirts, auf ihren Pullovern getragen. Fashion-Labels wie Etude oder der Berliner Galerist Johann König waren Vorreiter dieses Trends. Und der scheint irgendwie vorbei zu sein. Nicht zuletzt wegen der Bilder aus überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland, Bildern von der Gewalt an der EU-Außengrenze zur Türkei. Und zu Beginn der Corona-Krise war aus Brüssel ja auch nicht wirklich viel zu hören. Europa, die EU, das ist aber auch die Vorstellung von Gemeinschaft, von Teilhabe. Und die will Prayer Basile nicht aufgeben. Sie ist Autorin und versucht, die Sache mit Europa vom Küchentisch auszulösen, mit einer groß angelegten Performance. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Nehmen Sie diesen Europafrust in Ihrer Umgebung auch wahr?
Ein bisschen, muss ich sagen. Ich glaube, diese Pandemiezeit hat unser Gefühl für Europa ein bisschen geändert. Aber deswegen ist es umso dringender, unser Gefühl für Europa, unser Glauben in unsere Zusammengehörigkeit neu zu beleben. Was passiert, wenn wir Europa aus der Küche sehen? was erleben wir, wenn das Essen und die Kunst zusammenkommen?
Genau, lassen Sie uns Ihr Projekt ganz kurz erklären. Also gemeinsam mit dem Goethe-Institut laden Sie an Ihren Küchentisch, um mit 11 Künstlerinnen aus Europa über Europa ins Gespräch zu kommen. Was gibt's da zu essen und wie genau soll das funktionieren? Denn gerade auch in Corona-Zeiten fragt man sich ja, Sie können ja jetzt nicht alle Leute in Ihre Küche einladen. Das heißt, Sie haben eine riesengroße Küche mit sehr viel Meter Abstand.
Ja, das stimmt. Aber was immer passiert mit der Kunst, ist, dass Künstlerinnen, die vorstellen die Sachen ganz anders. Und deswegen, die Küche ist hier als eine Art Maschinenraum gesehen worden. Und die nutzen die Idee der Küche als ein Laboratorium.
Start ist morgen mit der portugiesischen Künstlerin Patricia Portela. Warum haben Sie sie ausgewählt?
Sie nennt sich selbst Performance-Macherin und sie ist sehr, sehr gut, Menschen zusammenzubringen und zu verbinden. Und für unsere Veranstaltung morgen, sie wurde inspiriert von einem Gemälde von Tintoretto, was während die Seuche in den 16. Jahrhundert gemalt wurde. Es heißt Die Herkunft der Milchstraße. Und sie hat schon angefangen, mit verschiedenen Gästen auszutauschen, hat Briefe geschrieben, hat Geschenke gesendet und hat versucht, mit Zärtlichkeit und mit Großzügigkeit und ganz intim etwas zwischen fremden Menschen zu bauen, eine kleine Gemeinschaft. Das ist so kraftvoll und so besonders und es bringt so viele Freude. Und das ist, was dieses Projekt versucht, auf eine kleine Ebene sowas zu wirken und dann das auch in der Öffentlichkeit zu bringen.
Wir wissen ja alle, dass das gute Partys in der WG immer in der Küche anfangen, in der Küche bleiben und in der Küche enden, egal was man sich als Gastgeberin vorstellt. Warum ist das denn ein so guter Ort, um über Europa zu sprechen? Denn es ist auch klar von WG-Partys, dass Gespräche natürlich auch keinen Fokus haben, sondern so in alle Ecken und Enden fliegen. Also was genau, wie fokussieren Sie das auf Europa und darauf vielleicht diese Idee von Europa neu zu beleben?
Auf einem Tisch in der Küche ist es viel lockerer. Es gibt Essen, es gibt eine andere Art des Austausches. Und das ist so wichtig, da wir haben keinen offiziellen Anlass in Europa, wo wir als Staatsbürgerinnen zusammenkommen können, austauschen können und unsere Einheit anders ausdrucken können. Unsere Gemeinschaft ist zu sehr von der Wirtschaft geprägt und wir brauchen andere Möglichkeiten, um unsere Zusammengehörigkeit besser zu üben, auszudrucken und auch zu genießen. Und besonders in dieser Zeit, wo das Zusammenkommen so schwierig geworden ist und auch Reisen in Europa schwierig geworden ist. Die Frage, wie können wir zeigen, dass wir sind zusammen? Diese 11 Künstlerinnen, die haben mit anderen Menschen in 11 verschiedenen Ländern gearbeitet, um eine Veranstaltung, eine kleine, sinnliche, kritische, politische Veranstaltung über Europa zu gestalten. Und das ist etwas, was wirklich in dieser Zeit eine sehr besondere Bedeutung hat. Wir können nicht annehmen, dass wir werden immer die Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Wir müssen das verteidigen.
Was passiert denn mit all den Eindrücken und Erkenntnissen, die Sie bei diesen Gesprächen gewinnen werden?
Die werden auf verschiedene Art und Weise auf unserer Website dann gezeigt werden. Zum Beispiel, es wird Rezepte sein, die dann andere Europäerinnen überall in Europa kochen können. Es wird Videos geben von den Veranstaltungen, die Menschen ansehen können. Es wird Texte geschrieben werden von jungen Bloggers, die an alle die Veranstaltungen teilnehmen werden. Und auch die Künstlerinnen selbst, die werden ein Teil von ihren Werken als ein Online-Form geben, sodass überall in Europa diejenigen, die dafür interessieren, auch Europaküche erleben können.
Morgen geht es los auf goethe.de/europaküche. Können Sie all das erfahren? Und was morgen in den Feuilletons losgeht, was da zu lesen ist, weiß Arno aus Hessek, die Kulturpresseschau.
Machen wir es heute mal künstlich spannend. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert an einen Schriftsteller, der an diesem Sonntag 100 Jahre alt geworden wäre. Wissen oder erraten Sie, um wen es geht, wenn wir Ihnen mit der FAZ all die Jobs aufzählen, die der Gesuchte laut Selbstauskunft ausgeübt hat? Er hat im Schlachthaus gearbeitet, in einer Hundefutterfabrik, als Trucker, Redaktionsbote, Plakatierer, Baumwollpflücker, Tomatenpflücker, Lagerarbeiter, Tankwart und Postbote. Und außerdem habe er sich, nun ja, von Nutten aushalten lassen. 4 Jahre später, 1964, schreibt er einem Schriftstellerkollegen, er sei auch Tellerwäscher gewesen und Penner und Kokosnussmann in einer Keksfabrik, was immer das gewesen sein könnte, außerdem Würfelspieler und Pferdezocker. Richtig, die Rede ist von Charles Bukowski und der FAZ-Autor Paul Ingendahl räumt gleich mal mit ein paar Bukowski-Klischees auf. Der spätere Bukowski war kein Schlaffi und Herumhänger, obwohl er das Säufer-Image ebenso kultivierte wie die Halbwelt-Aura, in der seine Bücher spielen. Nein, dieser Mann hörte klassische Musik und trank Bier dazu und auf seine Weise war er viel ernsthafter als andere, die nur so aussahen. Die Tageszeitung bespricht unter der Überschrift »Zum Geburtstag was Heftiges« die Bukowski-Sonderausgabe des Berliner Magazins »Drecksack – lesbare Zeitschrift für Literatur«. Darin kann man ironischerweise auch nachlesen, was Bukowski selbst von solchen Heften hielt. Literaturmagazine sind wie eine Dose Thunfisch und hat man das Zeug mal verdaut, ist es schnell wieder vergessen. Die meisten dieser Magazine werden von verzweifelten jungen Männern oder alten Lesben herausgegeben. Aber was verstehen die von Kunst? Genau, gar nichts. Oha, lieber Charles im Grabe, würdest du noch leben, gäb's für solche Sprüche Sänge. Nun aber Unverfängliches. Eine imposante Kurve aus ziegelsteinverkleidetem und gläsern durchbrochenem Beton soll mit ihrem baulichen Schwung künftig einen der geschichtsträchtigsten Plätze Berlins neu markieren, heißt es im Berliner Tagesspiegel über den siegreichen Entwurf der dänischen Architektin Dorte Mantrup für das künftige Museum des Exils am Askenasischen Platz. Peter von Becker erklärt, was es mit diesem Ort auf sich hat. Bisher steht am Askenasischen Platz nur die Backsteinruine jenes Portals, das vor 1945 der Eingang zum Anhalter Bahnhof war. Der Bahnhof glich als riesiger steinerner und gusseiserner Hallenbau aus dem späten 19. Jahrhundert einer Kathedrale der Neuzeit. Ab 1933 sind viele Prominente wie Bert Brecht und Zehntausende weniger oder gar nicht bekannte Menschen von dort ins Exil ausgereist, in ein neues Leben oder auch in den Tod. Ab 1942 begannen vom Gleis 1 auch die Deportationszüge in die Konzentrationslager zu rollen. In der Tageszeitung Die Welt betont die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller, eine Schirmherrin des Projekts, das Besondere der Ortslage ist, dass diagonal gegenüber im Deutschlandhaus das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung entsteht. Die Vertreibung aus Deutschland hinaus ins Exil und die Vertreibung nach Deutschland hinein am Ende des Krieges sind ja zwei Facetten, die zusammengehören. Unser Wortgebrauch ist übrigens bezeichnend. Als Heimatvertriebene gelten nur die Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten, als ob die Emigranten nicht auch aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Ohne die erste Vertreibung wäre die zweite gar nicht passiert. Hertha Müller in der Welt. Ein kurzer Blick über den Atlantik. In der FAZ berichtet Nina Rehfeld über die massiven Anti-Trump-Kampagnen, die nicht etwa von Demokraten, sondern von Republikanern gestartet werden, darunter das Lincoln Project. 83 Videobotschaften, die so eindeutig sind wie die Ansage der Unterstützer in der New York Times. Patriotismus und das Überleben unserer Nation sind angesichts der Verbrechen, der Korruption und des zersetzenden Wesens von Donald Trump ein höheres Anliegen als bloße Politik. Das war's. Wir verabschieden uns mit einem schönen Bekenntnis des Comiczeichners Ralf König, das in der Taz Überschrift wurde. Wenn ich nicht ein bisschen erotisiert bin, geht's mir auch nicht gut.
Falls Sie gerade schon beim Hören Lust auf Texte von Charles Bukowski bekommen haben, nach den Nachrichten gibt's hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur die lange Nacht über Charles Bukowski, 3 Stunden lang. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Haben Sie ein schönes Wochenende. Tschüss.